Gottesdienste sind gefährlich. Gefährlich langweilig, müssten wir nach dieser Szene jetzt wohl sagen. Und ich fürchte, jeder von uns könnte dazu auch einen eigenen Beitrag leisten von einem Gottesdienst, den er schon mal als langweilig empfunden hat. Nur damit ich manchen Fragen ausweiche, dieser Schaden da hinten hat nichts damit zu tun, dass ich im Gottesdienst mir irgendwo was von oben runtergefallen ist oder so. Es war auch keine häusliche Attacke, sondern schlicht ein Gewächs, was da weg musste. Also, das Leben ist manchmal gefährlich und Gottesdienste sind auch gefährlich. Das ist meine Ausgangsthese. Gottesdienste sind gefährlich. Aber aus anderen Gründen, nicht wegen der möglichen Langeweile. Drei dieser Gründe, warum ich denke, dass Gottesdienste gefährlich sind, möchte ich vorstellen und Sie zu einer kritischen Prüfung einladen. Und gerne können wir nach dem Gottesdienst darüber ins Gespräch kommen, wie Sie das einschätzen. Gottesdienste sind gefährlich. Grund Nummer eins, es könnte sich in Ihrem Leben etwas ändern. Ich möchte Ihnen vom ersten Gottesdienst einer christlichen Gemeinde erzählen. Er fand nicht in einer schönen Kirche oder einem zweckmäßigen Gemeindehaus statt, sondern er begann in einem Wohnhaus und setzte sich dann auf der Straße fort, auf irgendeinem Platz in Jerusalem. Es gab keine schützenden Mauern, hinter denen sich diese ersten Christen hätten bergen können. Das, was passierte in diesem Gottesdienst, war öffentlich. Jeder in der Stadt konnte es sehen und hören. Schon zu diesem ersten christlichen Gottesdienst gehörte eine ziemlich lange Predigt von Petrus. Und bevor ich Ihnen davon gleich ein bisschen was erzählen möchte, möchte ich noch kurz einen Blick auf den ersten Teil des Gottesdienstes werfen. Denn als die Christen da in Jerusalem zusammen waren, sorgte Gott durch ein mittelprächtiges Wunder dafür, dass auch die fremdsprachigen Zuhörer auf der Straße einfach direkt verstehen konnten, worum es ging. Die brauchten nicht erst noch einen Dolmetscher wie wir, sondern Gott hat es durch ein Wunder geschenkt, dass sie es in ihrer eigenen Sprache verstanden haben. Interessanterweise hat dieser nun wörtlich wunderbare Gottesdienst die Leute nicht zu Begeisterungsstürmen begeistert. Manche von uns denken das ja so. Wenn wir nur viele Wunder hier auf der Bühne bringen könnten, dann würden die Leute in Scharen Christen werden. Aber Lukas berichtet eher das Gegenteil, dass Zuschauer dadurch eher verwirrt waren und dass andere sich kräftig darüber lustig gemacht haben. Auch das kann einem also passieren. Man geht zum Gottesdienst und ist vielleicht sogar innerlich angesprochen und wird dafür mindestens ausgelacht. Ich sag mal, solange wir uns über langweilige Gottesdienste oder peinliche Pfarrer amüsieren, solange sind Gottesdienste ungefährlich. Da grinsen alle anderen mit. Aber wenn einer anfängt, die ganze Sache ernst zu nehmen, dann kann er unter Druck geraten. Aber das heute Morgen nur am Rande. Zurück nach Jerusalem. Da hält Petrus nun eine Predigt, so auf der Straße. Und das Verblüffende an dieser Predigt ist, die hat es in sich. Das ist jetzt kein Fishing for Compliments, so, also irgendwie so das Gefühl, ich muss den Leuten doch irgendwie ein bisschen Honig ums Maul schmieren, damit sie mich nett finden. Es geht Petrus in dieser ersten großen christlichen Predigt auch nicht um religiöse Erhebung. Also heute Morgen bin ich irgendwie ganz beglückt nach Hause gegangen. Petrus sucht nicht Applaus, sondern er stellt seine Hörer vor das Angesicht Gottes. Nur ein paar kurze Sätze daraus. Petrus für die Leute. Ihr Leute von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus, den Mann aus Nazareth. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert wird. Ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Ups, denke ich, Petrus, wäre es nicht freundlicher gegangen? Ihr wisst, sagt Petrus, ihr wisst jetzt schon ganz viel über Jesus. Ihr habt Unglaubliches mit ihm erlebt. Aber ihr seid weiter auf Abstand. Ihr habt ihn nicht in euer Leben hingeleiten lassen. Und irgendwann hat er euch genervt und ihr wolltet ihn loswerden. Und dann starb der unschuldige Jesus euretwegen. Aber so erzählt Petrus hier und an anderer Stelle weiter, aber Gott hat etwas Wunderbares gemacht. Er hat eure unvorstellbare Schuld, ihr seid mitschuldig am Tod eines Menschen, und die Schuld der ganzen Welt auf diesen Jesus gelegt. Und so starb Jesus und er hat eure Schuld mit in seinen Tod hineingenommen. Und dann hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Nochmal Otto und Petrus. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Daran soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn, das heißt zum Chef der ganzen Welt gemacht. Ein deutliches Wort. Aber ein Wort, das bei Petrus jetzt nicht einfach nur so ex cathedra so von oben runter gesagt ist, sondern hinter dem eine eigene, ganz persönliche Erfahrung steckt. Denn als Jesus am Kreuz starb, brach für Petrus eine Welt zusammen. Es war so haarsträubend für ihn, dass er mit diesem Jesus nicht mehr in Verbindung gebracht werden wollte. Jesus starb wie ein Verbrecher, statt die Verbrecher zu bestrafen. Für Petrus war eine Welt zusammengebrochen. Aber dann kam Ostern. Petrus hat es nicht geglaubt, was ihm gesagt wurde. Er ist selber hingelaufen, um sich mit seinen eigenen Augen davon zu überzeugen, ja, das Grab von Jesus war tatsächlich leer. Und es war kein Diebstahl der Römer und sonst irgendwelcher Verrückter, sondern er ist dann dem auferstandenen Jesus persönlich begegnet. Jesus hatte mit ihm gegessen. Und Petrus hatte gelernt, das Kreuz von Jesus war nicht das Ende, sondern die Basis einer neuen, weltumfassenden Hoffnung. Wir müssen nicht mehr mit unserer Schuld zugrunde gehen. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Die Macht des Bösen ist gebrochen. Und das sollen nun alle wissen. Jesus ist der Herr und der Retter der Welt. Das ist die Botschaft von Petrus, ein bisschen zusammengefasst. Aber ich hoffe, Sie merken, das ist kein frommes Gesäusel, sondern das ist eine echte Herausforderung für seine Hörer da in Jerusalem. Aber genauso für uns, die wir das in Gunzenhausen hören. Für uns, die wir verstrickt sind in dieser Welt, in Schuld und Sünde. Denn es ist ja nicht nur Putin ein Problem für die Welt, sondern wir sind es selbst. Unser eigenes Herz ist nicht so rund und glatt und passend. Und dann berichtet Lukas weiter. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Und jetzt haben sie es, warum Gottesdienste gefährlich sind. Es könnte ihnen so geschehen, wie es mir mal eine Frau nach einem Gottesdienst erzählte. Da sitze ich in der Kirche und denke nichts Böses, höre der Predigt zu und plötzlich weiß ich bin gemeint. Also sonst kann man ja so für den Nachbarn hören. Ich weiß nicht, ob Sie das auch wissen. Ne? Also ja, oh, das müsste der mal hören. Das ist aber wichtig für die da. Und da sagt mir die Frau, ich hatte plötzlich das Gefühl, es geht um mich. Es geht um mich, Gott meint mich ganz persönlich. Und als sie das erzählte, kamen mir die Tränen. Jetzt sind wir Menschen ja unterschiedlich veranlagt, aber diese Erfahrung dieser Frau ist die gleiche wie die der Menschen in Jerusalem. Das Wort Gottes trifft mich persönlich. Und dann stellt sich automatisch die Frage, was soll ich denn jetzt tun? Wenn das wahr ist, was Gott da sagt und was Jesus für mich getan hat, dann kann mein Leben doch nicht so bleiben, wie es bisher gewesen ist. Und wenn das stimmt, dass Jesus der Herr der Welt ist, dann kann ich nicht einfach so leben, als wenn es ihn nicht gäbe. Dann muss ich auf ihn hören. Dann will ich auf ihn hören, weil es gut für mein Leben ist. Wenn es wahr ist, dass er der Retter ist, aus Gottes Ferne und Sünden lässt, dann brauche ich ihn. Die Antwort von Petrus auf diese Frage, was soll ich tun, heißt so. Er sagt schlicht, ändert euer Leben. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder und sie gilt für alle, auch in den fernen Ländern, sogar in Gunzenhausen, steht hier nicht, habe ich gerade eingefügt, so viele der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus hinzurufen wird. Ich weiß nicht, ob Sie den ganz feinen, aber wichtigen Unterschied zwischen der Frage und der Antwort gehört haben. Was war die Frage? Was sollen wir tun, Petrus? Ärmel aufkrempeln, jetzt müssen wir was ändern. Und wie antwortet Petrus? Nein, ihr müsst nichts tun. Ihr braucht euch nur beschenken zu lassen. Ihr müsst euch nicht selbst aus dem Sumpf herausziehen. Ihr müsst nur die ausgestreckte Hand Gottes ergreifen. Jesus hat schon alles für dich getan. Nimm es einfach für dich in Anspruch. Ich weiß nicht, ob Sie das für sich schon realisiert haben, ob Sie dieses Angebot Gottes für sich schon angenommen haben. Petrus spricht hier von Umkehr, von Taufe. Beides gehört zusammen, die innere Umkehr und die äußere Taufe. Und vielleicht sind Sie ja schon getauft. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, aber es gibt zumindest Menschen, die dabei gewesen sind, als Zeugen ihrer Taufe. Dann, so würde ich sagen, ist das Gefäß des neuen Lebens schon da. Aber ist es auch gefüllt mit lebendigem Glauben? Vielleicht haben Sie schon manchen Gottesdienst miterlebt, auch hier bei uns auf der Höhe. Dann lade ich Sie ein, machen Sie Ihren Glauben an diesem Jesus einmal fest. Geben Sie Ihrem Leben verbindlich eine neue Richtung. Und wenn Sie da unsicher sind an dieser Frage, dann sprechen Sie uns nach dem Gottesdienst gerne an. Gottesdienste sind gefährlich, denn es könnte sich etwas ändern. Es könnte sich etwas ändern, wenn ich nicht nur als Zuschauer mir eine tolle Show anschaue, sondern wenn ich das, worum es da geht, oder den, um den es geht, den lebendigen Gott, wenn ich dem mein Herz öffne. Petrus verspricht im Namen Gottes zwei sofortige Wirkungen im Leben der jungen Gläubigen. Das eine ist, er sagt, die Schuld des Lebens liegt jetzt auf Jesus. Du kannst endlich befreit aufatmen. Du wirst nicht mehr festgenagelt auf den Sünden deiner Jugend oder wann auch immer in deinem Leben Dinge schiefgelaufen sind. Und die jungen Gläubigen bekommen Gottes guten Heiligen Geist. Es zieht ein neuer Geist in ihr Leben ein. Ein Geist, der dem ganzen Leben eine neue Richtung gibt. Im Alltag, nicht nur am Sonntag. Sicher, das muss man auch dazu sagen, der Heilige Geist ist jetzt nicht einfach so ein Ruhekissen, auf dem man gemütlich seinen Kirchenschlaf fortsetzen kann. Der Geist Gottes verbreitet auch eine gewisse Unruhe. Denn man kann ja jetzt nicht mehr so einfach weitermachen wie bisher. Es muss manches ans Licht und geklärt werden. Aber das ist am Ende auch gut so und heilsam. Gottesdienste sind gefährlich, so habe ich behauptet. Es könnte sich nämlich in ihrem Leben etwas ändern. Ja, für das alte Leben ohne Gott kann es im Gottesdienst wirklich gefährlich werden. Aber wenn Jesus selbst in unser Leben kommt, dann wird unser Leben so, wie es sich der Schöpfer gedacht hat. Und vor dieser Veränderung muss man doch keine Angst haben, oder? Gottesdienste sind gefährlich. Grund 2. Wer sich ändert, will mehr. Es gehört für mich zu den Geheimnissen dieses Gottes, dass Menschen, die zu ihm umgekehrt sind, bei denen jetzt Jesus die Nummer 1 im Leben ist, dass diese Menschen entdecken, ich brauche die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich brauche Gottes Wort, ich brauche Gottesdienst, damit mein Glaube lebendig bleibt. So war das auch bei den ersten Christen in Jerusalem. Lukas schreibt, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterrichten. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Regelmäßig geschieht das, nicht nur sporadisch, nicht nur nach Lust und Laune, sondern beständig, dauernd, treu und regelmäßig sind sie dabei. Und wobei? Bei der Lehre der Apostel. Bei dem, was ihnen die Freunde, die Jünger von Jesus mitgegeben haben, von diesem Jesus. Und wir finden, so wie damals, das in den Briefen und Berichten der Apostel, also in dem, was wir in der Bibel gesammelt haben. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen. Es geht ums Brotbrechen, also das regelmäßige Feiern des Abendmahls. Und diese Christen am Anfang in Jerusalem haben selbstverständlich zusammen gebetet. Bibel, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Und wo gibt es diese vier alle zusammen? Hier im Gottesdienst. Bibel, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Ich muss Sie jetzt tatsächlich warnen. Sollten Sie es ernst meinen mit Gott, sollten Sie die ganze Sache machen mit Jesus, dann könnte es passieren, dass Sie wiederkommen. Hier in diesem Gottesdienst oder bei sich zu Hause in Ihrer Heimatgemeinde. Es könnte passieren, dass Sie sagen, ich möchte tiefer einsteigen und ich möchte mehr verstehen von dem, wie Gott sich mein Leben denkt. Dass Sie sich einen Bibelkreis suchen, um vertiefter nachzugraben. Wenn einmal der Heilige Geist in Ihrem Leben die Regie übernimmt, dann macht er Lust auf mehr. Weil ich es brauche. Und weil sich Gott freut, wenn wir uns zu seiner Ehre versammeln, wenn wir ihn gemeinsam loben, wenn wir zusammen auf sein Wort hören. Darauf läuft der Bericht in der Apostelgeschichte, den ich skizziert habe, nämlich zu. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Denn unser Gottesdienst ist nicht einfach Selbstzweck, so für die Statistik. Ich glaube, Schwester Beate zählt immer jeden Sonntag, wie viele es gewesen sind. Das kann hilfreich sein, so um zu gucken, wie entwickelt sich was und brauchen wir mehr Plätze oder weniger. Aber das Entscheidende ist nicht die Frage, ob Sie hier waren, sondern das Entscheidende ist, dass Gott sich freut, dass Sie hier waren, weil wir gemeinsam ihn loben und auf sein Wort hören. Wir wollen Gott ehren mit unserem Leben. Und darum ist es schade, wenn jemand fehlt. Weil dann in unserem Chor eine wichtige Stimme nicht besetzt ist, nämlich Ihre Stimme. Und wenn wir so zusammen Gottesdienst feiern, täglich wie die Christen in Jerusalem oder wenigstens wöchentlich, so wie wir hier, dann könnte der Gottesdienst auch noch für andere gefährlich werden. Denn dann laden wir gerne ein und nehmen gerne andere Menschen mit, damit auch sie Jesus persönlich kennenlernen, damit auch sie gerettet werden und zum Lob Gottes dazukommen. Sie merken, Gottesdienste könnten echt gefährlich sein, denn wer sich ändert, will mehr. Zum Schluss habe ich noch einen etwas merkwürdigen, aber nicht minder wichtigen Grund dafür, warum Gottesdienste gefährlich sind. Mein dritter und letzter Grund für heute Morgen: Wer sich nicht ändern will, stumpft ab. Diese letzte Gefahr, die vom Gottesdienst ausgeht, ist etwas, subtil. Weil ich glaube, dass Gott unser Leben neu machen will, dass er uns durch sein Wort ändern will, darum glaube ich tatsächlich, dass es auf die Dauer gefährlich ist, wenn man sich dieser Änderung entzieht. Ich möchte es mal mit einem aktuellen Vergleich sagen, der ist auch ein bisschen gefährlich. Wir kennen ja jetzt alle diese kleinen unscheinbaren Biester, die unser Leben kräftig verändern wollen. Sie greifen gezielt an und wenn sie sich eingenistet haben, dann landen wir bei Covid-19, der Grippe oder Masern oder was auch immer. Sie hat ein Virus befallen, sagt dann der Arzt. Was kann man dagegen tun? Wenn er erst da ist, wenig. Aber man kann vorbeugen, durchs Impfen. Was heißt das? Eine klitzekleine Menge des Erregers wird uns eingepflanzt, wie auch immer der zustande gekommen ist, jedenfalls der so aussieht oder sogar ein Teil des Originalerregers, des Virus ist. Gerade so viel, dass wir nicht ernsthaft krank werden, aber dass unser Körper seine Abwehrkräfte dagegen mobilisiert. Er merkt sich dann diesen Erreger und wenn irgendwann mal eine richtige Breitseite kommt, dann funktioniert unser Immunsystem zumindest besser als ohne die Impfung. Das Virus wird erkannt und die vorher an kleinen Dosen geübten Abwehrkräfte kommen voll zur Geltung. Wenn Sie jetzt den Vergleich mit diesem Virus und dem Wort Gottes gestatten, ich sage ja, es ist ein bisschen zweifelhaft. Aber ich glaube, so ähnlich geht es uns, wenn wir uns dem lebendigen Wort Gottes auf Dauer entziehen. Wir hören es immer wieder. Gott ruft uns zur Veränderung, aber auf die Dauer stumpfen wir ab. Unser Immunsystem funktioniert dann. Ach ja, jetzt kommt wieder die Stelle, wo ich eigentlich mal Konsequenzen ziehen müsste. Aber das habe ich auch beim letzten Mal problemlos überstanden. Und ich fürchte, dass auf die Dauer unser Herz hart wird dabei. Wir wissen dann viel über Jesus, aber es kommt nie zu einer lebendigen Beziehung mit ihm. Und ich habe die Sorge, dass es dann irgendwann auch nicht mehr geht. Ich bin zu vielen Menschen begegnet, die alles wussten, wo ich das Gefühl hatte, die sind immunisiert. Ich kann denen nichts mehr sagen. Die wissen schon alles. Aber es war nie in ihrem Herzen angekommen. Und jetzt prallte es ab, wie gut immunisiert, weil unser Herz dann auf die Einladung Gottes nicht mehr reagiert. Und dass das nicht nur meine ganz persönliche Sorge auch um Sie ist, die Sie hier jetzt heute oder auch sonst bei uns im Gottesdienst sind, das habe ich in einem Abschnitt aus Gottes Wort entdeckt, den ich Ihnen zum Schluss noch wenigstens in Teilen vorlesen will. Da sagt Gott: Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann seid nicht so starrsinnig wie damals eure Vorfahren, die sich gegen mich auflehnten. 40 Jahre lang haben sie gesehen, was ich tat. Aber die Wege, die ich sie führen will, haben sie nicht erkannt. 40 Jahre miterlebt, was Gott ihnen Gutes tut, aber sie haben sich nicht darauf eingelassen. Hier wird es echt gefährlich. Wenn wir Gottes Heute verpassen, ich weiß nicht, wann dein Heute ist. Wenn es heute ist, dann ist es heute. Und wenn du denkst, ich muss das nochmal durchkneten, dann vielleicht morgen, dann such dir einen zum Durchkneten. Aber es gibt den Punkt, wo ich gefragt bin und reagieren soll. Und ich kann es, glaube ich, nicht ohne Schaden auf die Dauer wegschieben. Und wenn Sie jetzt bei solchen Worten unruhig geworden sind, wenn Sie sagen, ich weiß nicht, dann ist es gut. dann ist es gut, denn dann ist ihr Herz doch lebendig und es ist doch nicht abgestumpft und hart. Und wenn Sie sich jetzt aufgeregt haben, wunderbar, dann kommen Sie zu mir und wir reden drüber. Und wir gucken, was bei mir falsch gewesen ist, wo ich mich verrannt habe und wo vielleicht doch Veränderungen dran sind, bei mir oder bei Ihnen. Denn solange das Herz lebendig ist, ist es noch bereit, sich auf das Abenteuer mit Jesus einzuladen. Denn das ist der lange Rede kurzer Sinn. Bei Petrus in Jerusalem und auch bei uns hier in Gunzenhausen. Dass sie es wagen, ihr Leben von Jesus verändern zu lassen. Dann wäre dieser Gottesdienst nicht einfach gefährlich, sondern herrlich. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du rufst uns heraus aus unseren gewohnten Bahnen. Du stellst uns vor das Angesicht Gottes. Du fragst nach unserem Leben. Und du tust alles dafür, dass unser Leben am Ende für die Ewigkeit gut wird. Danke, dass du uns das immer wieder auf freundliche und liebevolle Weise deutlich machst. Danke, lieber Herr, dass du uns mit deinen liebenden Augen anschaust und darauf wartest und hoffst, dass wir reagieren, dass wir dir antworten, dass auf dein liebendes Ja unser Amen folgt. Herr, wir wollen in einem Moment der Stille mit dir reden, was uns jetzt gerade beschäftigt. Wie unsere Antwort heute Morgen aussieht, das weiß jeder für sich in seinem Herzen und du hörst es und siehst es jetzt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.